Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring im Oktober 2024. Ich bin Miriam Ahrens und freue mich, dass Sie wieder dabei sind, auch wenn die Themen rund um Energie und Klima zurzeit in der öffentlichen Diskussion weniger relevant zu sein scheinen als noch vor Monaten. Zu wichtig sind Themen wie Migration und die kriegerischen Auseinandersetzungen in unterschiedlichen Teilen der Welt geworden. Aber ist es vielleicht auch so, dass die Energiefragen wieder mehr unter Kontrolle sind? Minister Habeck jedenfalls ließ kürzlich verlauten, dass die Erdgaskrise endgültig vorbei sei. Volle Speicher und verfügbare LNG-Kapazitäten? Check. Sind wir also nun endgültig unabhängig von russischem Erdgas, Herr Möhring?
Moin, Frau Ahrens. Naja, also zu Migration und Kriegen in der Welt, da werden wir hier nicht diskutieren wollen. Aber zu Klima- und Energiefragen können wir festhalten, nein, wir sind nicht über den Berg. Im Gegenteil, wir sehen uns Herausforderungen gegenüber, bei denen ehrlich gesagt unklar ist, wie wir sie beherrschen werden oder können.
Haben Sie da ein paar Beispiele?
Die Energiepreise in Deutschland sind viel zu hoch verglichen mit dem Vorkrisenzeitraum. Ob wir die Klimaschutzziele erreichen, ist mehr als fraglich und das ist eine freundliche Formulierung. Es wird global davon ausgegangen, dass die CO2-Emissionen 2024 wieder steigen werden und Ähnliches müssen wir ehrlich gesagt auch für Deutschland annehmen. Also, es bleibt viel zu tun und nicht alles davon ist unter unserer Kontrolle, was es dann natürlich nicht einfacher macht. Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat im September einen wirklich bemerkenswerten, ausführlichen Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit Europas veröffentlicht. Und da hat er die Problematik der Energiepreise wirklich eindrücklich dargestellt. Die EU und die deutsche Regierung werden das hoffentlich sehr ausführlich analysieren.
Also irrt sich Minister Habeck, wenn er die Gaskrise für beendet erklärt?
Nein und ja, um das mal platt zu sagen. Die Versorgung mit Erdgasmolekülen ist gesichert. Warum? Weil wir dank der Intervention der Bundesregierung, ganz klar, weil wir zusätzliche Importinfrastruktur für verflüssigtes Erdgas, also LNG, gebaut haben, das Deutschland und seine Nachbarländer absichert. Das war gut. Aber das ist doch nur die eine Seite der Krise, ja? Sie lässt unbeachtet, dass die Großhandelspreise für Erdgas, ich hatte es gesagt, weiterhin erheblich mehr als doppelt so hoch sind wie vor der Krise. Ja, und damit meine ich den Zeitraum vor der Corona-Krise. Das hat entsprechende Auswirkungen auf die Strompreise, die ja in vielen Stunden im Jahr an den Gaspreisen hängen. Also von einem Ende der Energiekrise kann wirklich nicht die Rede sein. Und vielleicht sollten wir im politischen Raum etwas genauer formulieren. Ja? Also wir haben bezogen auf Erdgas eine Preiskrise, die sich auf den Strommarkt auswirkt. So muss es lauten.
Lassen Sie mich mal noch bei der Versorgung bleiben. Die EU hat 2023 rund 15% ihrer Erdgasimporte aus Russland bezogen. 2021 waren es ca. 45%, also eine Reduzierung um rund zwei Drittel. Dabei dachte ich, wir wollen die russischen Erdgasimporte eigentlich auf Null fahren. Stattdessen sind auch 2024 insbesondere die LNG-Importe aus Russland in die EU weiter gestiegen. Finanzieren wir also doch den Krieg in der Ukraine oder was ist da los, Herr Möhring?
Ja, in der Tat. Also auf der einen Seite steht die gute Nachricht, dass die Infrastruktur es uns ermöglicht, Erdgas unabhängig von Russland zu beziehen. Und dann hören wir natürlich gleichzeitig, dass weiterhin große Mengen Erdgas aus Russland in die EU kommen. Ähnliches sehen wir übrigens auch beim Erdöl. Ja? Also die große politische und mediale Aufmerksamkeit für diese Themen ist meiner Ansicht nach im Moment nicht mehr da. Das sah zu Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine sicherlich noch anders aus.
Dann lassen Sie es uns mal abschichten. Wollte die EU nicht komplett unabhängig werden von russischem Erdgas?
Ja, es ist weiterhin das feste Ziel der EU, bis 2027 kein russisches Erdgas mehr zu beziehen. So festgelegt von der Kommission nach dem Beginn des Ukraine-Krieges. Es gibt nun Bestrebungen, dieses Ziel der EU-Kommission auch gesetzlich zu verankern. Ja, also in Zahlen, ursprünglich wurden mehr als 150 Milliarden Kubikmeter jährlich aus Russland importiert. Das ist zur Einordnung mal fast doppelt so viel, wie Deutschland 2023 selbst verbraucht hat. Noch 2022 bezog Europa 80 Milliarden Kubikmeter und im Jahr 2023 waren es 43 Milliarden Kubikmeter. Ja? Wenn wir heute bei rund 15% der Importe sind, dann haben wir eine ganz erhebliche Reduzierung erreicht. Also das muss man auch mal sagen. Aber Sie haben es gesagt, wenn wir genau drauf schauen, müssen wir auch feststellen, dass es wieder höhere Mengen sind als noch im vergangenen Jahr, die wir aus Russland beziehen. Es ist also kein echter Trend in Richtung Null sichtbar, jedenfalls nicht im Moment.
Herr Möhring, die EU ist groß. Wo geht denn das Erdgas aus Russland hin?
Ja, guter Punkt. Zum einen erreicht russisches Pipeline-Gas Europa weiterhin über die Ukraine und gelangt zum Beispiel nach Österreich, aber auch nach Ungarn.
Ich hätte jetzt erwartet, dass da eine Art Embargo existiert. Beziehen wir in Deutschland oder die Österreicher noch Pipeline-Gas aus Russland?
Nein, also um es klar zu sagen, es gibt kein Embargo. Ja? Aber die deutschen Importeure beziehen tatsächlich kein Erdgas mehr über die Ukraine und auch nicht über die anderen Pipelines, die Russland mit Deutschland verbinden. Also zum Beispiel Nord Stream ist ja nicht mehr im Einsatz und auch durch die Jamal-Pipeline durch Polen kommt kein Erdgas. Anders sieht es dann bei den Österreichern oder den Ungarn aus. Ja? Also die Österreicher beziehen weiterhin rund 80% ihrer Erdgasimporte aus Russland. Anfang 2024 waren es sogar mehr als 95%.
Wie bitte?
Ja, ja, das mag man dann aus unserer deutschen Perspektive kritisieren. Also sagen wir mal so, die Österreicher sind sich dieser Situation natürlich sehr bewusst und sie arbeiten auch an einer Lösung. Ja, also zum Beispiel Erdgas über Deutschland oder über Italien zu beziehen. Und diese Erwägungen sind ehrlich gesagt nicht nur politisch erforderlich aus den diskutierten Gründen. Die Österreicher müssen auch ein Szenario berücksichtigen, wonach der Transit von russischen Gasmengen durch die Ukraine ab 2025, ich sag mal vorsichtig, unklar ist. Ja? Und damit ist die gesamte Importroute aus Russland für die Österreicher ein bisschen im Unklaren.
Moment. Ab 2025 kein russisches Erdgas mehr über die Ukraine? Was machen dann die Österreicher?
Also zur Einordnung, die Durchleitung des Erdgases aus Russland in den Westen erfolgt aufgrund eines Durchleitungsvertrages, den Gazprom mit dem ukrainischen Netzbetreiber geschlossen hat. Das war vor Kriegsbeginn und schon damals bei Abschluss in 2019 ein echtes Politikum. Und ob oder wie man diesen Vertrag aus ukrainischer Sicht verlängern wollte, ist mir ehrlich gesagt ziemlich schleierhaft. Ja? Und wir reden da aktuell über eine Kapazität von rund 15 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Das sind weniger als 10% der früheren russischen Gesamtlieferungen nach Europa, aber immerhin.
Hat die EU sich denn zu einer Fortsetzung geäußert? Oder die Ukraine?
Nach allem, was ich gelesen habe, will die Ukraine nicht verlängern und das kann man politisch natürlich auch nachvollziehen. Fakt ist, wir sollten jedenfalls nicht überrascht sein, wenn der Vertrag nicht verlängert wird. Ja? Das wäre dann erst einmal das Ende der Lieferungen von russischem Pipeline-Gas über diese Route. Und Österreich muss sich dann umorientieren, was UMV als österreichischer Importeur von Gazprom davon hält, wenn Gazprom dann nicht mehr liefert, das ist eine spannende Frage. Da werden wahrscheinlich alle Beteiligten ihre Verträge genau lesen.
Ganz spannender Punkt. Aber zurück zur Belieferung Österreichs über Deutschland. Reicht denn die Infrastruktur in Deutschland dafür überhaupt aus?
Davon können wir mal ausgehen, ja. Also der österreichische Markt ist ungefähr ein Zehntel des deutschen Gasmarktes. Das lässt sich mit der nun existierenden Infrastruktur auch von den norddeutschen Importpunkten für LNG und Pipeline-Gas darstellen. Ja? Zu Recht hat die Bundesregierung immer darauf hingewiesen, dass das auch die neue zusätzliche LNG-Infrastruktur zum Beispiel für Tschechien und Österreich mitgedacht werden muss und auch mitgedacht worden ist. Das wollten nur immer viele nicht hören, denen das alles überdimensioniert vorkam. Und mit diesem Szenario jetzt vor der Tür wird aus meiner Sicht der Ansatz der Regierung wahrscheinlich sogar besser verstanden.
Aber nochmal zurück zur Ukraine. Kann man denn nicht russische Mengen durch die Ukraine lenken?
Ich bin mir sicher, dass auch da gerade drüber nachgedacht wird, dass das diskutiert wird. Und es wird dann aber immer auch um eine Einbeziehung russischer Infrastruktur gehen, dass das Gas dann in Richtung Ukraine bringt. Das sehen wir ja gerade zum Beispiel auch bei der Nutzung russischer Erdölleitungen für die Raffinerie im ostdeutschen Schwedt. Da gelangt dann kasachisches Erdöl über diese Pipeline nach Schwedt. Ja? Ist das auch für Erdgas denkbar? Technisch sicherlich. Ja? Und mit Blick auf Länder wie Österreich oder Ungarn mag das eine interessante Option sein. Aber Fakt ist natürlich auch, jetzt ist Oktober, ja? Und solche Regelungen klärt man nicht mal eben in ein paar Meetings. Ja? Also wir sollten uns auf einstellen, dass es erst einmal keine Lieferungen mehr durch die Ukraine geben wird.
Wir diskutieren hier ja gerade über ziemlich große Unsicherheiten in der europäischen Gasversorgung. Schlägt sich das auch in den Preisen nieder? Werden sie dadurch weiter steigen?
Ja, also was wir hier besprechen, Franz, das ist den europäischen und außereuropäischen Gasländern bekannt, das ist kein Geheimnis. das Auslaufen des Vertrages gehört seit Jahren zu den Market Fundamentals, ja, also zu den Eckpunkten der aktuellen Marktlage. Und ich würde mal persönlich davon ausgehen, das ist eingepreist. Was dann nicht heißt, dass die Preise am Spotmarkt Anfang 2025 nicht doch hochgehen könnten, ja, wenn sich dann die neuen Realitäten eingestellt haben. Erst recht, wenn es im Winter auf der Nordhalbkugel zu einem sehr viel höheren Erdgasbedarf kommen sollte.
Es mag also sein, dass wir 2025 kein Pipeline-Gas mehr aus Russland über die Ukraine bekommen. Wie sieht es denn dann mit LNG aus? Stimmt es, dass Russland mittlerweile ganz erhebliche LNG-Mengen nach Nordwesteuropa und insbesondere nach Belgien liefert? Endet das dann letztendlich in Deutschland?
Ja, da ist viel dran. Die wieder gestiegenen Erdgasmengen aus Russland kommen zu einem großen Teil als LNG nach Europa. Diese Mengen werden dann nach Europa gehandelt, aber auch in Europa gehandelt. Und wir können davon ausgehen, dass russische LNG-Mengen über Belgien oder auch über die Niederlande in Deutschland enden. Ja? Und wir sollten dann auch nicht so naiv sein und davon ausgehen, dass wir Erdgas neben dem LNG, das wir über die deutschen Häfen bekommen, in erster Linie nur aus Norwegen, den Niederlanden, Belgien und Frankreich beziehen. Ja? Was aus dem Westen nach Deutschland kommt, ist mit Masse importiertes LNG, das zu uns durchgeleitet wird. Und da ist dann russisches LNG mit dabei. Und wenn ich lese, Deutschland bezieht nach Daten des Statistischen Bundesamtes kein Gas mehr aus Russland, so habe ich das neulich gesehen, dann beschreibt das letztlich nur, aus welchem Land das Erdgas nach Deutschland eingeliefert wird. Es beschreibt eben gerade nicht, wo das Erdgas originär herkommt. Wenn damit eine politische Aussage verbunden worden sein sollte, bin ich jetzt mal ganz vorsichtig, nenne ich das mal eine Tangente an die Wahrheit, wenn man das so beschreibt. Also wir haben weiter russisches Gas hier im Portfolio.
Da sehe ich aber ganz schön viele Leute den Kopf schütteln. Wir wollen raus aus russischem Erdgas und kaufen es dann als LNG wieder ein. Und das auch noch zu den sehr viel höheren Preisen als vor der Krise. Wie passt das zusammen? Erst recht mit Blick auf das EU-Ziel eines Ausstiegs aus russischen Importen.
Ganz sensibles Thema. Zum einen, wir erleben es auch im Erdölbereich, Mengen, die wir nicht mehr direkt aus Russland nehmen, enden dann gegebenenfalls über Drittländer doch wieder in Europa oder in Deutschland. Ja? Vermutlich müssen wir die Diskussion schlicht politisch ehrlicher machen. Russisches Erdgas, ja oder nein? Und dann stellt sich die Frage, wie das in einer Welt ohne Embargo durchgesetzt wird.
Zur Frage russisches Erdgas ja oder nein, da haben wir doch eine klare EU-Beschlusslage, die Sie vorhin auch angesprochen hatten. Die lautet raus bis 2027.
Als Politiker würde ich sagen, Gegenfrage, haben wir denn schon 2027? In der Sache bin ich natürlich bei Ihnen. Ne? Also jetzt wieder steigende Importe aus Russland sind sicherlich nicht das strategische Ziel, das 2022 von der EU-Kommission ausgegeben worden ist. Nicht? Also das Ziel, keine Importe aus Russland, ist ja auch kein Selbstzweck. Es ging und geht darum, den Krieg nicht auch noch mitzufinanzieren. Ja? Und diese Überlegung trifft natürlich sicherlich weiterhin zu und höhere russische Mengen sind einfach keine gute Nachricht.
Da hätte ich jetzt aber gern mal ein paar Zahlen, Herr Möhring. Weniger Erdgas zu liefern, aber zu höheren Preisen, das hört sich doch aus russischer Sicht gar nicht mal so schlecht an, oder?
Ja, also wenn man die Zahlen aus russischer Perspektive mal macht, ist das jetzt bezogen auf uns nicht unproblematisch. Nehmen wir mal einfache Zahlen, nicht, um eine Näherung zu ermitteln. Also die Russen hatten mal rund 45% der Gaslieferungen nach Europa oder in die EU. Jetzt sind es rund 15%. Tendenz steigend, wie gesagt. Das ist erstmal grob ein Drittel der früheren Mengen, wenn wir unterstellen, dass die Gesamtimporte ungefähr stabil geblieben sind. Aber die Preise an den Großhandelsmärkten sind mehr als doppelt so hoch wie vor der Krise. So, jetzt muss man die Zahlen zusammenrechnen. Nicht? Das bedeutet, dass die Euro-Einkünfte aus dem Erdgasexport in die EU in grober Annäherung für die Russen heute bei grob zwei Drittel der Vorkriseneinkünfte liegen. Und ich wage mal zu sagen, dass das nicht das Ziel einer geänderten Importpolitik zur Verhinderung der Kriegsfinanzierung war.
Aber diese Rechnung macht doch sicher auch die EU auf und erst recht die Bundesregierung. Warum ist es dazu so leise?
Ganz ehrlich, dazu will ich nicht spekulieren. Das gut motivierte EU-Ziel, russisches Einkommen aus Erdgasexporten auszutrocknen, ist ja weiterhin da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht mehr beachtet wird. Schaut man allein auf den Erdgasmarkt, geht natürlich Folgendes. Größere Mengen aus Russland sorgen für mehr Preisdruck. ja, weil sie das verfügbare Angebot für Europa erhöht. Und die übrigen globalen LNG-Anbieter müssen das zur Kenntnis nehmen, dass Russland weiterhin relevante LNG-Mengen nach Europa liefert. Und das sehen natürlich auch die Gashändler, die dann letzten Endes für die Marktdynamik mitsorgen. Letztlich mag all das eine durchaus in Kauf genommene Konsequenz der Fortsetzung der Lieferungen sein.
Aber noch einmal, wie passt das denn zum Ausstieg aus russischen Importen?
Ja, wir werden es heute nicht lösen. Also warten wir mal ab, ob die neue EU-Kommission oder auch die Bundesregierung das wirkliche Ende von russischen Erdgasimporten forcieren werden. Ja? Wenn sie das nicht tun, dann sieht es allerdings eher aus wie ein Strategieschwenk hin zur Beibehaltung russischer Importe. Ja, Strategiebruch könnte man aus heutiger Perspektive sagen. Machen wir uns nichts vor. Die EU ächzt unter dem Krieg. Sie ächzt aber auch unter den Energiepreisen. Die Analyse von Herrn Draghi hatte ich in diesem Zusammenhang ja genannt. Und da mag man je nach Schwerpunktsetzung zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was uns jetzt wichtig ist.
Dann aber jetzt mal Klartext. Das hört sich ja fast so an wie einzelne populistische Bestrebungen, die meinen, wir sollten die russischen Lieferungen durchaus wieder aufnehmen.
Oh, okay. Also Klartext 1. Ich habe nicht gesagt, dass ich die Fortsetzung russischer Erdgaslieferungen befürworten würde. Ja, ganz klar. Klartext 2. Eine Politik, die LNG-Lieferungen und die Belieferung in Österreich und Osteuropa billigend in Kauf genommen hat, muss meiner Ansicht nach am Ende des Tages, und dieser Tag kommt, ernsthaft Farbe bekennen. Das ist mein Punkt. Sonst wird Politik von den populistischen Parteien nur vor sich hergetrieben. Ja, und das wissen wir alle, das kann keiner wollen.
Klingt unbefriedigend. Aber machen wir es doch mal konkret mit Blick auf die Bundesregierung. Was sollte sie tun, entweder in ihrer eigenen Machtvollkommenheit oder als wichtiges Mitglied der EU? Wir können doch nicht einfach sit and wait spielen.
Wie immer, doing nothing ist auch eine Handlung. Das gilt nicht nur für Aktien- oder Energiehändler, das gilt auch in der Politik. Und ich bleibe besorgt, dass die Bundesregierung nicht ausreichend aktiv wird. Ich sehe keine Erdgasversorgungsstrategie, die konkret sagt, wie wir für die kommenden Jahrzehnte die noch erforderlichen Erdgasmengen zu akzeptablen Preisen für Deutschland sichern werden. Ich sehe auch kein Bemühen darum. Ja? Wir beruhigen uns auch in den Medien damit, dass ja die Versorgungssicherheit hergestellt ist. Hatten wir eingangs besprochen. Aber ganz harte Wahrheit, Deutschland kann sich nicht einfach zurücklehnen und auf den globalen Gasmarkt schauen. Erst recht nicht, wenn Europa tatsächlich ernst macht und russisches Erdgas vollständig herausdrängt, wie es ja geplant ist. Dann bleiben wir sogenannter Price Taker, der die Spot-Gaspreise des globalen Marktes schlicht akzeptieren muss. Das sehen übrigens energieintensive Industrieunternehmen längst als realistisches und besorgniserregendes Szenario für die eigene Zukunft. Ja? Es ist ein weiteres Argument aus deren Sicht gegen neue Investitionen in Deutschland oder in der EU.
Das haben Sie ja auch schon in früheren Podcasts als notwendiges Instrument zur Preisreduzierung herausgestellt, Herr Möhring.
Ja, und es gibt Dinge im Leben, die kann man gar nicht oft genug wiederholen, erst recht nicht, wenn sie nicht angenommen werden. Ganz ehrlich, ich bin überrascht, dass diese Themen in Deutschland keine Rolle zu spielen scheinen. Übrigens, kommen wir zurück zu Draghi, auch in dem gerade veröffentlichten Draghi-Report, in dem es ja nun um die Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit in der EU geht, wird ausdrücklich eine EU-Erdgasversorgungsstrategie gefordert.
Es wird ja allgemein erwartet, dass dieser Report die Arbeit der neuen EU-Kommission mitbestimmen wird, also Good News. Was würden Sie von der Bundesregierung konkret erwarten?
Zwei Punkte. Zum einen die Forcierung von heimischer Erdgasproduktion. Ja, das ist Produktion hier in Deutschland, aber natürlich auch darüber hinaus in Europa. Und auch das betont Draghi. Europa muss erkennen, dass es seine limitierten Ressourcen, Energieressourcen hier optimieren muss. Natürlich nur, solange Erdgas hier noch genutzt wird. Ja, das ist auch völlig klar. Und zum Zweiten, wir brauchen eine ernsthafte, langfristige Gasimportstrategie, die es erlaubt, Erdgas zu besseren Preiskonditionen für Europa zu sichern. Mir ist weiterhin nicht klar, warum nicht größere LNG-Mengen zu den USA-Preisbedingungen langfristig eingekauft werden. Der gemeinsame Einkauf, den die EU auf den Weg gebracht hat, leistet das meiner Ansicht nach jedenfalls bislang nicht.
Aber kann denn der Staat langfristig Erdgas einkaufen? Das ist doch Sache der Importunternehmen.
Ja, das ist richtig. Staaten sind grundsätzlich keine Player im Erdgasimportmarkt. Wobei, wenn man jetzt nach Deutschland guckt, die Regierung natürlich ihre Rolle im Gasmarkt erheblich ausgebaut hat, nicht? Sie hat ja in der großen Gaskrise 2022 die beiden großen Erdgasimportunternehmen Uniper und Sefe, die damals noch Windgas, hat sie ja verstaatlicht. Ja, sie könnte also eine solche Strategie durchsetzen, wenn sie es denn wollte. Eine solche Positionierung für große Mengen und mit Laufzeiten dann bis tief in die 40er Jahre habe ich bislang nicht gesehen, und kommuniziert worden in die Richtung ist, glaube ich, auch nichts.
Warum passiert das denn nicht?
Meine Interpretation: die Bundesregierung negiert die strategische Relevanz von Erdgas und langfristigen Erdgasimporten für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Ganz einfach. Und verschließt dabei dann die Augen vor den Konsequenzen auf Versorgung und Preise. Es wäre absolut klüger, langfristig einzukaufen und gegebenenfalls am Ende dieser Langfristverträge zu managen, was mit dem Erdgas passiert, sollten wir tatsächlich die Nutzung von Erdgas schon beendet haben. Ja? Sollten wir es gar nicht mehr brauchen, kann man es in den Weltmarkt verkaufen. Sollte man daraus blauen Wasserstoff machen wollen, geht auch das. Sollten wir Erdgas noch als Energieträger benötigen, dann geht auch das. Also viele Optionen, die für einen Langfristvertrag sprechen. Erdgas ist zurzeit noch Plan A, aber Erdgas bleibt sehr wertvoll als Plan B, und auch das ist relevant. Ja? Es wird hier in der Diskussion schlicht verdrängt, wie lange wir neben den erneuerbaren Energien weiterhin Erdgasmoleküle brauchen, auch wenn es immer weniger werden. Wir müssen uns strategisch darum kümmern. Tun wir es nicht, haben wir mit dem Kontrollverlust zu leben, und das wird teuer.
Was ist mit Ihrem ersten Punkt? Warum nicht mehr heimische europäische Förderung?
Ganz kurz, Politik. Ja, wenn es um Lithium oder seltene Erden ginge, würde die Regierung vermutlich eine große strategische Initiative starten, um die Produktion hochzufahren und Importabhängigkeiten zu reduzieren. Und das unter großer Zustimmung der Medien. Bei Erdgas ist das anders. Ja? Da haben wir zu oft ideologisch geprägte Bilder im Kopf. Ja, wir wollen nicht gesehen werden als jemand, der noch Erdgas produziert oder sich auf die Suche nach neuen Quellen macht. Das überlassen wir lieber anderen, damit wir sagen können, wir sind auf dem Weg raus aus der Erdgasnutzung, und eigene Förderung unterstützen wir schon mal gar nicht. Ja, das ist doch die Aussage häufig. Und da haben wir in Deutschland zurzeit, ehrlich gesagt, doch eine sehr widersprüchliche Position. Und wir können nur hoffen, dass die Norweger, die ja 40% unseres Erdgases liefern, dass die nicht auch noch auf die Idee kommen, aus Klimagründen ihre Produktion runterzufahren. Ja? Also kurz, die EU sollte meines Erachtens mit den europäischen Nachbarländern außerhalb der EU ein gemeinsames Konzept für eine Verstetigung oder Ausweitung der heimischen Gasproduktion entwickeln.
Und warum geschieht das bisher nicht?
Naja, aus den gerade genannten Gründen, aber warten wir doch mal ab. Stichwort Draghi, ja? Da mag was gehen. Und ich bin da eigentlich optimistisch. Bislang verwechseln wir den Wunsch nach dem Ausstieg aus der Erdgasnutzung mit der Notwendigkeit, sich strategisch aufzustellen für die weiterhin notwendige Erdgasnutzung, hatte ich gesagt, nicht? Also Deutschland deckt weiterhin rund 25% des Primärenergieverbrauchs mit Erdgas. Und in der EU ist es auch über 21%. Ja? Und ja, das wird weniger werden. Aber der Forderung nach einer resilienten Versorgung, der müssen wir uns, ich hatte es gesagt, tut mir leid, wenn ich mich da wiederhole, nicht? Der müssen wir uns strategisch stellen. Erdgas ist schon aufgrund seiner Relevanz für den Primärenergiebedarf von kritischer Relevanz für die Volkswirtschaft. Und das ist auch nicht in wenigen Jahren zu Ende. Und dabei geht es eben nicht nur um Versorgungssicherheit, sondern es geht ganz, ganz zentral auch um die wirtschaftlichen Bedingungen, zu denen wir es beziehen.
Aber gerade bei der Versorgungssicherheit, da haben wir doch viel gemacht. Siehe LNG-Terminals.
Absolut, und ich werde das jedes Mal positiv herausstellen, wenn es darauf ankommen sollte. Aber wir haben eben nur einen denkbaren Engpass für den Import beseitigt. Ja, wir beenden doch unsere Überlegungen zu einer Beschaffungsstrategie für seltene Erden auch nicht damit, dass wir Bahnlinien oder Hafenzugang schaffen. Es geht doch auch darum, wie eine resiliente Beschaffung zu wirtschaftlichen Bedingungen langfristig sichergestellt wird. Und dafür brauchen wir eine Strategie. Bei mineralischen Rohstoffen geschieht das. Bei Erdgas als wesentlichem Energierohstoff sehe ich das nicht in vergleichbarer Weise.
Ja, verstanden. Aber warum hat Deutschland bislang denn tatsächlich keine Strategie zur Beschaffung von Erdgas?
Ja, ich würde nicht einmal sagen, wir haben keine Strategie. Wir haben aber keine resiliente, erfolgversprechende Strategie. Das ist der Punkt. Sich einfach auf den Weltmarkt zu verlassen, ja, das ist auch eine Strategie irgendwo. Ja? Also Minister Habeck hat noch im September gesagt, dass die Erdgaspreise jetzt fallen werden, weil immer mehr LNG auf den Weltmarkt komme. Dazu sage ich, leider schaffen neue LNG-Mengen nicht zwingend bessere Preise. Das hängt auch an der Nachfrage, insbesondere in Asien. Heißt, da springt der Minister sehr schnell und er springt auch sehr kurz. Ja? Und das ist eben auch Teil meiner Sorge, dass wir in Europa, in Deutschland unterschätzen, dass wir als großer Importeur auch der große Verlierer von Weltmarktdynamik sein können. Erdgas bleibt global der große, konventionell relevante Energieträger. Und zurück, mir ist unter Beschaffungsgesichtspunkten schleierhaft, warum wir nicht die heimischen europäischen Erdgasressourcen aktiver managen.
Warum gibt es dazu keine Überlegung?
Nach allem, was ich sehe hier, wollen wir in Deutschland und auch in Teilen von Europa einfach nicht mehr gesehen werden als Volkswirtschaften, die in Erdgasproduktion investieren. Das scheint politisch dem Streben nach Klimaschutz zu widersprechen. Und dann ganz platt, es wird offenbar zusätzlich in der Politik nicht mehr als politisches Gewinnerthema empfunden, wenn sich eine Regierung hinstellen kann, dass sie jetzt mehr Erdgas in Europa fördert und damit die Preise senkt. Fakten hin oder her. Ja? Gaspreiskrise hin oder her. Ich halte das für sehr frustrierend. Aber der Draghi-Report, tut mir leid, wenn ich da jetzt wieder drauf komme, der mag hier zu einem Umdenken führen. Ja? Dort wird ausdrücklich eine Forcierung der heimischen europäischen Erdgasförderung ins Spiel gebracht. Also jetzt mal hier, wer da wirklich nachlesen will, Teil B, Seite 25, folgende.
Okay, ich guck mal nach. Aber jetzt mal ehrlich. Also die Verbraucherinnen und Verbraucher, egal ob Industrie oder Mittelstand oder die Haushalte, die würden doch niedrige Preise alle lieben. Braucht es dafür Herrn Draghi?
Wir brauchen niedrigere Energiepreise. Mit Blick auf mehr heimische Produktion müssen wir festhalten, dass ein solcher Schritt auch zu einem Riesenaufschrei führen würde, mit der These, dass wir eine, ich zitiere mal die, die das nicht gut finden, rückwärtsgewandte Energiepolitik betreiben würden, die nun sogar die Erdgasproduktion pusht. So wird doch reagiert. Und dann müsste Politik erklären, warum ein solches Vorgehen klug ist und eben gerade nicht zu mehr Erdgasverbrauch führt. Ganz ehrlich, ich habe jedenfalls bei der aktuellen politischen Gemengelage in Deutschland nicht den Glauben, dass die politisch Verantwortlichen zu einer solchen Diskussion die Kraft hätten, so gut und rational die Argumente sind. Bei der neuen EU-Kommission werden wir sehen, wie sie Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung in Einklang bringen wird. Angekündigt hat sie es ja und ich sehe dort auch mehr Pragmatismus, als ich den hier in Deutschland erkennen kann. Es geht letztlich darum, dass die große Leitplanke für gute Energiepolitik, nämlich das energiewirtschaftliche Dreieck, wieder insgesamt in den Blick genommen wird. Ja, und dieses Dreieck umfasst neben Umweltschutz und Versorgungssicherheit auch die Bezahlbarkeit. Und das ist in meinen Augen eben in Deutschland nicht ausgewogen der Fall.
Nochmal kurz zu den wieder gewachsenen russischen Gaslieferungen über LNG nach Europa. Glauben Sie, dass diese Lieferungen Teil der europäischen oder deutschen Beschaffungsstrategie sind, über mehr Erdgas aus Russland die Preise tendenziell zu reduzieren?
Letztlich müssen Sie das die Bundesregierung fragen. Er sieht von außen so aus, dass es jedenfalls in Kauf genommen wird, wenn russische Erdgasmengen vermehrt nach Europa und Deutschland kommen. Ja, gibt ja auch schließlich kein Embargo, könnte man sagen. Bezogen auf diesen geplanten Ausstieg für 27, also von der EU geplanten Ausstieg, ist es dann natürlich, hatte ich vorhin gesagt, jedenfalls fühlt sich so an wie ein Strategiebruch. Ja? Ist da Geopolitik mit im Spiel? Ich weiß es doch nicht. Aber nochmal, es zeigt, dass wir nicht genügend Aufmerksamkeit auf eine nachhaltige Gasversorgungsstrategie legen. Ja? Wirtschaftlich, geopolitisch, aber letztlich auch klimapolitisch einfach nicht genug. Ja? Dass die Beschaffung von LNG zu einer bis zu 30% höheren CO2-Bilanz führt beim Erdgasverbrauch, das haben wir heute noch nicht mal diskutiert. Also es passt insgesamt nicht zusammen. Muddle through nennen die Engländer das. Ja, durchwursteln. Das erkennen viele, die mit den Konsequenzen leben müssen, gerade die großen industriellen Gasnutzer. Und damit sind wir doch hier auch volkswirtschaftlich einfach brutal konfrontiert.
Vielen Dank, Herr Möhring. Ich nehme mit, wir brauchen mehr strategische Aufmerksamkeit für unsere europäische Gasversorgung. Das manifestiert sich zum Beispiel im Strategiebruch wie bei den Importen von russischem Erdgas. Aber es zeigt sich auch bei der Notwendigkeit, eine europäische Koordinierung zur Optimierung heimischer Erdgasproduktion auf den Weg zu bringen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmen auch Sie aus dieser Folge wieder ein paar Erkenntnisse mit. Hören Sie gerne wieder rein und empfehlen Sie das Energieupdate weiter. Bis zum nächsten Mal, wie immer am ersten Donnerstag im Monat.